Werbung.
Warum gibt es eigentlich eine Quote für Importarzneimittel? Ganz einfach, sie entlastet unser Gesundheitssystem und hilft, Kosten zu sparen. Denn Importarzneimittel sind oft günstiger. Die Importquote ist ein gesetzlich festgelegtes Einsparziel für Apotheken. Mindestens 2% des Umsatzes sollen durch importierte Medikamente erzielt werden. Mehr Infos unter cc-pharma.de und in den Shownotes.
Ich habe zwei Nachrichten für euch, eine gute und eine schlechte. Und wie man das vernünftigerweise macht, fangen wir mal mit der guten Nachricht an. Die ist nämlich wirklich gut. Die Kindersterblichkeit sinkt immer noch und immer weiter in den letzten Jahrzehnten und natürlich über die letzten Jahrhunderte sowieso. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Aber dazu gehört, wie schon gesagt, auch eine kleinere schlechte Nachricht. Denn für Kinder, die schwere Komplikationen nach der Geburt erlitten haben, ist das Risiko, früh zu sterben, immer noch hoch. Und genau das zeigt auch eine recht neue schwedische Studie. Und die schauen wir uns heute mal genauer an.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen, ich begrüße euch zu der Dosis Wissen heute, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Uns hört ihr immer werktags schon ab 6 in der Früh mit einem Thema in ganz kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 16. Juli.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Uns beschäftigt heute also die Frage, jetzt deutlich wissenschaftlicher formuliert, wie wirkt sich eine schwere neonatale Morbidität auf die Mortalität im späteren Leben aus? Das war nämlich eigentlich die Fragestellung von der schwedischen Studie. Nachlesen könnt ihr sie, indem ihr natürlich auf unseren Link in den Shownotes klickt und bei JAMA Pediatrics direkt, sie ist vom 10.06. diesen Jahres durchgeführt, federführend von Hilary Graham vom Karolinska-Institut in Stockholm. Aber wir haben natürlich auch mit jemandem von hier gesprochen, und zwar mit Christoph Bührer, der diese Studie für uns einschätzt. Er ist Facharzt für Pädiatrie mit dem Schwerpunkt Neonatologie und auch der Direktor der Klinik für Neonatologie an der Charité-Universitätsmedizin in Berlin. Und das Thema ist ja nicht gerade einfach. Holt euch doch jetzt am besten euren ersten Kaffee des Tages. Damit geht's bei mir auch deutlich besser. Und dann schauen wir uns die Zahlen dazu mal an. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, heute überleben einfach mehr Säuglinge grundsätzlich die Neugeborenenperiode. Aber auch die, die eben einen schwierigen Start haben, überleben eventuell mit schweren neonatalen Morbiditäten. Was gehört zu diesem diffusen Begriff neonatale Morbidität? Das ist auch in den Studien oft sehr heterogen definiert. Dazu gehören mehrere verschiedenste Diagnosen, zum Beispiel intraventrikuläre Blutungen, extreme, sehr frühe Geburten, Sepsis kann sich natürlich da nachziehen und so weiter und so fort. Und wenn wir diese Erkrankungen und Probleme frühzeitig erkennen, möchte man ja meinen, dass das eventuell auch Auswirkungen auf eine spätere Sterblichkeit hat. Zumindest war das die Überlegung, die sich eben das schwedische Team gestellt hat. Was haben die ganz konkret gemacht? Die haben sich den Zusammenhang zwischen der schweren neonatalen Morbidität in den ersten 27 Lebenstagen angeguckt und der späteren Sterblichkeit dann im Kindes- bis hoch ins Jugendalter. Dafür haben sie die Daten von über 2 Millionen, also wirklich richtig großer Datensatz, von in Schweden geborenen Einlingen hergenommen. Also natürlich Einzelkinder in dem Sinne, dass es eben keine Zwillinge waren. Das betraf die Geburtsjahrgänge 2002 bis 2021, also auch schön breit das Kollektiv gewählt. Und wichtig war natürlich auch, dass sie alle das Neugeborenenalter überlebten. Sonst kann man sich natürlich nicht anschauen, wie die Sterblichkeit im Kindes- und Jugendalter verläuft. Und bei diesen 2 Millionen Babys, Neugeborenen, wurde geschaut, gab es eine schwere neonatale Morbidität? Und wenn ja, dann eben musste diese im Zeitraum bis zum 27. Tag nach der Geburt aufgetreten sein. Dazu zählte das Team das respiratorische Distress-Syndrom, aber auch verschiedenste Infektionen und natürlich auch neurologische Morbiditäten. Primäres Outcome war natürlich dann eben die Gesamtsterblichkeit. Das war der Hauptfokus, der angeschaut wurde bis zum 28. Tag und dann nochmal ab dem 28. Tag bis zum Maximum von mehr als 20 Jahren. Also da sind wir eigentlich schon nicht mehr im Jugendalter, sondern eigentlich im jungen Erwachsenenalter, wenn man es genau nimmt. Aber da guckte das Team dann eben auch nochmal, okay, sind da eben Kinder, junge Erwachsene verstorben? Was kam raus? Insgesamt hatten fast 2,5% der Kinder eine solche schwere neonatale Morbidität. Und wenn sie das hatten, dann war das Risiko für diese Kinder, früh zu versterben, also im Kindes- und Jugendalter, fast 6-mal höher. Also schon deutlicher Unterschied. Noch ausgeprägter war das Risiko von denjenigen, die eine neurologische Erkrankung im Neugeborenenalter hatten. Hier war die Gesamtsterblichkeit nach 28 Tagen, also quasi nach dieser akuten Neugeborenenphase, mehr als 17-fach erhöht. Also das sind sehr, sehr deutliche Zahlen, die das Team da rausgefunden hat. Kinder, die dann eine schwerwiegende Komplikation im Neugeborenenalter erlitten hatten, starben dann, so fand es das Team heraus, auch meistens im Säuglingsalter, also irgendwann zwischen dem 28. Lebenstag und dem 11. Lebensmonat. Als Gründe waren dann sehr, sehr häufig vertreten Infektionen, hatte ich ja schon genannt, aber auch Nervenerkrankungen, Kreislauf, Atmungsproblematiken und auch Stoffwechsel gehörte dazu. Die Schlussfolgerung des AutorInnen-Teams war dann logischerweise auch, okay, da müssen wir natürlich ein Auge drauf werfen, gerade auf diejenigen, die sehr, sehr früh geboren wurden und dementsprechend auch Morbiditäten mitbrachten. Da müssen wir Prävention betreiben, frühzeitig identifizieren und dann auch eine sehr langfristige Nachsorge anbieten. Was sagt jetzt unser Experte Christoph Bührer zu dieser Studie und den Ergebnissen? Er meinte, so ehrlich bin ich jetzt an der Stelle, das ist ein direktes Zitat, die Arbeit im JAMA Pediatrics ist für ihn fast ein wenig trivial. Denn im Grunde sagt sie nur aus, wenn ein Kind schon nach der Geburt schwer krank ist, dann hat es auch ein erhöhtes Risiko zu sterben. Ja, stimmt, das sind im Grunde genommen die Zahlen genau mit dieser Aussage. In Deutschland, sagt er aber auch, ereignet sich die Hälfte aller Sterbefälle von Kindern und Jugendlichen im ersten Lebensjahr. Das heißt, da haben wir die Todesfälle zu über 50% durch Frühgeburtlichkeit und andere perinatale Probleme. Rund ein Viertel ist dann begründet durch größere Fehlbildungen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass diese Kinder alle primär sowieso in einem kritischen Zustand sind. So erinnerte er unser Team von der Dosis Wissen auch. Und die würden ohne medizinische Intervention eben gar nicht überleben. Was er auch noch erwähnte, was, glaube ich, hier auch ziemlich wichtig ist, mal zu sagen, in aller Deutlichkeit ist, wir in Deutschland sind, was die Säuglingssterblichkeit angeht, im OECD-Vergleich nur Mittelmaß. Um hier die Sterblichkeit zu verringern, meinte unser Experte, müssten die Versorgung kritisch kranker Kinder stärker zentralisiert werden. Denn das ist hier anders. Bei uns verteilen sich solche Kinder auf zu viele Krankenhäuser aus seiner Sicht, die dann nicht den nötigen Übungsstand haben und auch gar nicht die entsprechende Infrastruktur vorhalten können. Den skandinavischen Weg, den skizzierte er auch ganz kurz, der ist anders. Da gibt es weniger Kliniken, damit der Übungsstand des Personals höher ist. Klar, wenn ich häufiger solche sehr, sehr schwer kranken kleinen Patientinnen und Patienten versorgen muss, dann bin ich da auch mehr in der Routine drinnen. Und er liefert da dann auch gleich recht beeindruckende Zahlen. In Schweden ist es nämlich so, dass alle Frühgeborene in nur 8 Perinatalzentren versorgt werden. In Deutschland gibt es dann aber zum Vergleich eben 160, obwohl wir ja flächenmäßig viel kleiner sind. Was er auch noch betonte, war, vielleicht auch nochmal wichtiger Reminder, der gefährlichste Tag im Leben eines Menschen in den ersten 70 Jahren ist der Tag der Geburt. Denn da finden die meisten Komplikationen statt und 30% der Geburten finden aber immer noch in Kliniken statt, die zwar eine Entbindungsabteilung haben und da geübt sind, aber keine Kinderklinik. Wenn dann irgendwas mit dem Kind ist, dann ist niemand da, der ihm sofort helfen könnte. Das war seine Einschätzung Und deshalb sieht er einen weiteren Schritt zur Verringerung der Säuglingssterblichkeit auch darin, dass man eben die Anzahl der Kliniken ohne Kinderklinik reduziert, wenn nicht sogar ganz abschafft. Also die Geburtsabteilung in diesen Kliniken natürlich. Das war unser Dosiswissen heute zu den Säuglingssterblichkeiten und auch späteren Sterblichkeiten an einem Kindesalter. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, Anregungen oder auch Kritik zur Folge oder grundsätzlich, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne einen Kommentar da, wo das möglich ist.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken Umschau Pro.